Schönen guten Tag und willkommen im Podcast auf Air, die B-Seite des Interviews. Mein Name ist Wenke Fiedler. In Folge Nummer 3 spreche ich mit Christine Nichols, einer deutsch-britischen Musikerin und auch Schauspielerin. Man kennt sie als Solokünstlerin oder vom Punk-Duo von Prada Meinhof. Sie ist auch im Film Fucking Berlin und in so einigen ZDF-Serien zu sehen. Sie dreht auch gerade wieder und ihre Songs, die handeln vor allem vom Patriarchat, von Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft und auch geht es ganz viel um mentale Gesundheit. Deswegen wollte ich unbedingt mit ihr darüber sprechen. Das Gespräch war anfangs sehr wütend von uns beiden aus, weil wir eben über das Patriarchat sprechen und es ist einfach ein sehr unangenehmes Thema. Da können, glaube ich, sehr viele Menschen mitfühlen. Und danach habe ich ganz viel gelernt über eine hormonelle Störung, von der ich vorher auch noch nichts gehört hatte. Vielleicht bringt sie euch auch was. Jetzt geht's auf jeden Fall los. Hier ist die Folge mit Christine Nichols. Ich habe auf dem Weg hierher tatsächlich die ganze Zeit den Song Stress gehört.
Ah.
Die ganze Zeit so innerlich getanzt. Und dann dachte ich so, mir ist jetzt auch scheißegal, dass die Leute am Bahnhof denken so, was geht bei der? Ist halt Berlin, ist nicht schlimm.
Ja, stimmt, will ich unterschreiben.
Aber dieser Song ist immer noch komplett up to date, ne? Also kann man immer noch benutzen, man kann wirklich die Wut raustanzen. Das scheint ja jetzt gerade angesagt zu sein, Wut-Songs zu machen.
Wer macht noch Wut-Songs?
Ich glaube, Jennifer?
Ja, ja.
Genau. Aber du hast das schon 2018 gemacht. Ne?
Da war ich schon sehr wütend.
Ja. Ja. Naja, ich glaube, wir sind schon alle wütend auf die Welt gekommen.
Ja, ich werde noch wütender im Moment in der letzten Zeit.
Oh, warum?
Männer. Und tschüss, Gespräch vorbei.
So, das war's.
Also können wir nachher nochmal reingehen. Aber es ist halt gerade so viel, was passiert. Und ich finde, die Ohnmacht, die man empfindet, die ich persönlich empfinde, wird immer krasser und stärker und ich muss echt dagegen anarbeiten, mich nicht ohnmächtig und wütend zu fühlen zugleich und gesund zu bleiben. Und da
wir können eigentlich direkt rein, wenn du magst.
Lass mal rein.
Ja. Was genau macht dich gerade aktuell ohnmächtig? Also mir geht es auch ähnlich, aber ich möchte deine Perspektive hören.
Abgesehen vom PMDD, über das wir später noch gerne sprechen können. Wo fange ich an? Das Patriarchat im Prinzip, ne? Und das soll jetzt gar nicht so abgeschmackt klingen, aber es ist ja wirklich einfach so, dass man das, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt reinkommen soll, aber es macht mich ohnmächtig. Die Lage, Wenke. Ja. Die verfickte Lage.
Total. Wir sind hier nicht in Amerika oder England. Die verfickte politische Lage.
Die verfickte politische Lage und auch die Ignoranz und dass Leute gar nicht aware sind, was sie für ein Privileg haben. Auch vor allen Dingen, sorry to blame, aber vor allen Dingen viele Männer auch, die von diesem Patriarchat krass profitieren. Und es macht mich ohnmächtig. Es macht mich ohnmächtig, Gisèle Pelicot zu sehen. Es macht mich ohnmächtig, irgendwie diesen verfickten Richterspruch zu sehen. Irgendwie, wo jetzt in Frankreich wieder ein Mann eine Frau vergewaltigt hat, Narrativ ändern. Und der wurde freigesprochen, weil er ist ein talentierter Typ.
Der Gynäkologe, der
ja,
Student.
Ja, ja. Ey, Alter, today I choose violence every day, ohne Scheiß. Ne? Ja. Ich könnte nur noch zuschlagen. Und dann so dumme Sprüche oder auch unter meinen Kommentare bei mir, bei anderen Flinters. Ich halte die Welt gerade nicht mehr aus. Und ich habe das Gefühl, das Problem sind Männer. Und ich weiß, dass ich jetzt wieder Morddrohungen und Vergewaltigungsdrohungen bekomme, weil ich das sage.
Bitte was?
Ja, natürlich.
Wirklich jetzt?
Ja.
Oh mein Gott. Also über Social Media?
Über Social Media, genau.
Was machst du da?
Teilweise Beiträge löschen. Es gibt ja auch so einen Filter, der anspringt, wenn es zu gewaltvoll wird. Der aber auch das macht mich ohnmächtig, der so seltsam jetzt, seit das irgendwie in anderen Händen ist, eingestellt ist, dass halt auch positive oder linke Kommentare, feministische Kommentare gefiltert werden. Die sehe ich auch nicht mehr. Da muss ich dann immer gucken erst, wo das ist. Ich lösche die Beiträge irgendwann, wenn ich es nicht mehr aushalte. Ich höre auf, auch da bin ich ohnmächtig, zu kommentieren, zum Beispiel unter so einem Beitrag. Was war das neulich? ZDF auf Instagram war das. Die meisten Sexualkriegsverbrechen werden von Männern begangen. Oder irgendwie sowas. Und ich habe nur drunter geschrieben, Männer. Und natürlich leiden da unter sowas auch andere Männer und Frauen und Kinder und so weiter. Aber auch andere Männer. Aber einfach nur so, the source of fucking evil is basically fucking man. Ja. Get the fuck over it. That's it. I will die on that hill. Und dann habe ich auf meiner Seite in meinen DMs unter sämtliche Beiträge bei mir bei YouTube, also die haben sich wie so eine Horde auf mich gestürzt, in so eine Gruppe von Typen und haben mich so beleidigt, meine Familie beleidigt, sind so bösartig, ekelhaft geworden, haben Sachen von mir rausgesucht und mit einer, also was muss denn dahinter stecken, was müssen das denn für Menschen sein und das, ich habe dann alles gelöscht wieder, aber sowas macht mich ohnmächtig und ich mach gar nichts, ich bin voll nett, Mann, so, ne, mittlerweile bin ich nicht mehr so nett, dass ich allen sage, okay, naja, das, die wählen halt AfD, weil die sind auch ein bisschen alleine. So, nee, also ne, wer ficken will, muss freundlich sein. Gib dir fucking Mühe, Jochen. So. Und ich bin auch nicht mehr so, dass ich sage, ja, komm mal, ich erkläre dir das mal. Nein, hier ist mein PayPal, dann erkläre ich dir das und ansonsten halt die Fresse.
Ich verstehe es so gut.
Ja. Kein Bock mehr, wirklich. Entschuldigung, jetzt, ich habe einen Schluck Cola getrunken. Auch dieses Male-Loneliness-Epidemic, ja dann heul doch. Das ist natürliche Selektion, wenn du scheiße bist und ich sage nicht scheiße aussiehst. Das, die wenigsten Frauen gucken auf, glaube ich zumindest, auf Aussehen oder nicht
Hirn.
Nur. Ja, aber einfach sei doch einfach ein geiler Typ und wenn du das nicht schaffst und dieses Toolset nicht hast und siehst, aber ich habe das nie gelernt. Ja, glaubst du mir hat das ja jemand beigebracht? Gib dir fucking Mühe, check your privilege. Und jetzt wird den vielen Männern klar, nicht alle Männer, aber vielen Männern klar, wow, ich muss was tun. Es ist nicht mehr einfach so, dass Frauen mir zugetragen werden, weil es mein natürliches Recht ist, eine zweite Mutti zu haben später oder wie auch immer, sondern ich muss was machen. Und siehe da, what do I have to bring to the table? I guess fucking nothing. So, well, duh, natürlich bist du lonely. Es ist, wie es ist. Dann gib dir Mühe. Und dann sage ich dir noch was, ja, auf mein Monolog hier. Wer redet denn über die Female Loneliness Epidemic? Weil ganz ehrlich, ey.
Ist gar kein Thema, ne?
Ist es gar kein Thema. So, ne?
Also unter Freundinnen natürlich,
ja,
ein großes Thema.
Unter Freundinnen, ne? Aber das ist schon wieder der verfickte Male Gaze. I'm sick of catering up to fucking man.
Und der Unterschied ist ja, dass wir Frauen uns ja unterstützen.
Ja.
Und von Männern, die so lonely sind, hört man dann immer so, ja, ich habe ja niemanden zum Reden. Ich bin ja ganz allein. Ja, mit Männern kann man halt nicht reden. Man kann nur mit Frauen reden. Und nur, wenn man sie datet.
Kann ich, wohnt in der Willnichstraße, ne?
So ungefähr.
Ja.
Ja, es ist gerade zum Mäusemelken. Und das Ding ist, du machst ja seit Jahren schon Musik darüber. Und du hast ja das
erstmal ragen am Anfang, sorry.
Ja.
Komm rein, ich rage erstmal.
Ja, aber es ist einfach so. Ich meine, wenn man Social Media aufmacht, wie soll man da keine Depression und keine Angstzustände bekommen?
Ja.
Es ist nicht mehr witzig.
Ja.
Ne? Und dann haben wir ja trotzdem noch mehr Vorteile als andere Menschen. Also wenn ich gucke, alle meine queeren Freundinnen, die schon seit 2 Jahren ganz seriously drüber nachdenken, wo können sie auswandern, wenn es noch schlimmer wird.
Klar.
Oder wenn dann weiße Cis-Männer, wo ich dachte, die sind vielleicht Freunde von mir, mit mir diskutieren, ja, warum gibt es denn keinen CSD für Heten?
Ich krieg richtig Puls gerade, ne? Ich hab Gänsehaut.
Ja.
Ich flippe aus.
Ja.
Ich kann nicht, und das meine ich, ne, jetzt kommen wir rein so in diese erste Frage, warum fühlst du dich ohnmächtig? Ich kann nicht mehr. Wie soll ich ihm das denn erklären? Wie soll ich das denn Kevin und Kai, wie sie alle heißen, irgendwie, jetzt war ein random Name, erklären? Dass ich
die Info ist da.
Ihr
YouTube-Videos,
ja, YouTube-Videos. Ja, informier dich halt selber. Ihr habt doch schon alles. Ihr habt doch schon irgendwie alles auf unseren Nacken. Du hast jeden Tag CSD, Bruder. So, weißt du? Die Welt kultet dich jeden Tag ab. Und nur weil du das Gefühl hast, es ist aber gar nicht so, weil keine Frau mehr mich ficken. Ja, dann, also wer es wirklich schafft, in dieser rund ums Patriarchat aufgebauten Gesellschaft als Mann nicht halbwegs seine Privileges daraus zu ziehen, der ist wirklich fucking selber schuld.
Ja, Entschuldigung. Die können vor die Tür gehen und müssen nicht die Schlüssel zwischen die Hände machen oder mit einem Spray rumlaufen, wo man danach noch Angst hat, dass wenn man das Spray benutzen würde, wenn man angegriffen werden würde, dann noch verklagt werden würde.
Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr.
Ja, das ist.
Männern wird wahrscheinlich auch geglaubt, wenn sie sagen, ein anderer Mann hat mir Gewalt angetan. Ne?
Ja.
Das ist aber ein Topic, da kann ich jetzt nicht reingehen. Dann implodiere ich.
Du hast vorhin etwas angesprochen, PMDD.
Ja.
Du hast mich vor kurzem auf einen ganz tollen Flinterabend eingeladen.
Ja.
Und dann hast du mich den anderen Frauen...
Was toll.
Das war ganz toll. Das waren alles Frauen aus der Musikwirtschaft sozusagen. Mhm. Und dann haben wir uns alle gegenseitig vorgestellt. Mir fällt es immer wahnsinnig schwer, mich selber vorzustellen. Ich stelle lieber Fragen, als über mich selber zu reden.
Du warst ganz bezaubernd. Ich fand dich ganz toll.
Danke, du auch. Und da hast du gesagt, ich hätte dich beim Interview vor 2 Jahren eingemummelt, weil du hattest gerade PMDD und da musste ich nachfragen, was genau ist das?
Ja, das ist richtig. Ich hole mal ein bisschen aus. Ich habe immer gedacht, ich hätte Depressionen. turns out, I don't.
Du hast sogar einen Song drüber gemacht.
Ich habe einen Song drüber geschrieben, ja, weil ich dieses Medikament genommen habe, was mir temporär auch geholfen hat. PMDD ist, oder PMDS in Deutschland, ist Premenstrual Dysphoric Disorder oder Prämenstruelle Dysphorische Störung. Das ist einfach, man würde sagen, ist eine sehr, sehr schwere Form von PMS. Mhm. Ich habe das nicht immer und ich habe das nicht in jedem Zyklus und ich habe Gott sei Dank, knock on fucking wood, weil ich mich austausche mit anderen Frauen, anderen Flinters, auf TikTok irgendwie gucke, wirklich, I got this from TikTok, halbwegs einen Weg gefunden, damit umzugehen, Mittel gefunden und ich komme zurecht mittlerweile mit 38. Das war jahrelang nicht so und ich habe jahrelang wirklich gedacht, ich bin bekloppt. Ich habe irgendwann gedacht, bin bipolar, bin ich nicht. Ich habe ADHS, habe ich nicht. Ich habe das alles checken lassen.
Stimmt, du hast mir noch letztens gesagt, also vor 2 Jahren.
Ich habe das nicht, ja.
Ja, krass.
Genau, ich habe das alles nicht. Ich habe irgendwann dann gedacht, ich habe ein Suchtproblem, weil in der Zeit, wenn es einem so schlecht geht und ich beschreibe gleich die Symptome, will man irgendwie nur da raus und man denkt, man verliert den Verstand. Turns out, auch das habe ich nicht, thank God. So, es ist alles fein. Und ja, PMDD ist von den Symptomen her, kann körperlich sein, kann auch, vor allen Dingen ist es psychisch. Man hat Kontrollverlust, Anxiety, ganz krass. Man denkt, man ist gar nicht mehr da, man dissoziiert teilweise. Es muss nicht immer das sein, aber es kann das sein. Man ist wahnsinnig wütend, man will irgendwie den Partner verlassen, den Job kündigen. Die Leute fangen an, ihre Kinder zu hassen in der Zeit. Man ist gewaltvoll, sich selbst und anderen gegenüber. Das sind jetzt verschiedene Symptome, die müssen, wie gesagt, nicht alle auftreten, aber sind Teil dessen. Und man ist wie fast nicht arbeitsfähig dann zwischendurch. Ne? Und ich habe Glück, ich konnte irgendwie immer noch arbeiten. Das ging bei mir so. Aber man, wenn man es nicht kennt, man denkt, man ist bekloppt.
Also wie eine mittelgradige bis schwere Depression.
Ja, und auch mit Angstzuständen, mit Dissoziationen. Man weiß nicht, was das ist. Man merkt irgendwie, man ist nicht man selber. Man verliert die Kontrolle, aber man kommt nicht raus.
Und das Leben macht keinen Sinn mehr.
Es macht nichts mehr Sinn. Ja. Es gibt eine Statistik, dass und wir reden hier von Statistiken in Frauengebieten. Das heißt, es gibt eigentlich Obladendünne fast gar keine Statistiken für sowas. Aber laut dieser Statistik, und ich bin keine Medizinerin, ich habe mir das auch nur angelesen, 1 von 10 Frauen hat PMS erstmal. So, Dunkelziffer. Und ich sage jetzt Frauen und nicht Menschen mit Uterus, weil ich jetzt einfach heteronormativ spreche hier. Aber bitte fühlt euch inkludiert. 1 von 10 Frauen hat PMS. Und davon wiederum hat nochmal, ich glaube, 25% mindestens haben PMDS. Das heißt, du kannst mal durchzählen, ne? Und das sind relativ viele. Und ich glaube, es sind sogar noch mehr, weil es einfach in so vielen Fällen gar nicht diagnostiziert wird. PMDS oder PMDD ist seit 4 Jahren erst in diesem Buch aufgefasst von Krankheiten. Es wird erst seit 4 Jahren.
Seit
4 verfickten Jahren. Und ich habe in Covid angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich da die Pille abgesetzt habe, weil ich dachte, keine Ahnung irgendwie, lass mal machen. Ist irgendwie wahrscheinlich auch nicht so geil, das immer zu nehmen. Und dann ging es bei mir richtig rund. Und dann dachte ich wirklich, mein Geist verlässt meinen Körper einmal irgendwie im Monat. Und dann habe ich angefangen, halt mich da reinzufuchsen. Es gibt im Vivantes Klinikum eine Station dafür, die sagen dir aber immer, ja, entweder nehmen sie halt Antidepressiva oder die Pille, tschüss. Es gibt einfach keine fucking Studien. So. Und wo ich jetzt meine Studien oder mein Knowledge herkriege, ist wie gesagt TikTok. Ich kann gleich noch ein bisschen genauer beschreiben, was da im Körper passiert. Aber ich glaube einfach, so wenig Leute sind darüber aufgeklärt. Und einige Frauen aus meiner Bubble, auch aus der Musikbubble, ohne die jetzt hier natürlich auszucallen, haben das auch. Und mit denen relate ich auch stark darüber. Ich wünschte, das hätte uns mal jemand vorher gesagt, dass es das gibt und dass es auch eine Heilung dagegen gibt, beziehungsweise Heilung nicht, aber ein Mittel, um das zu lindern, ein Bewusstsein. Und da bin ich schon wieder so ohnmächtig, because you know why? No one fucking cares about women's health. Da müssen wir gar nicht, können wir von Hebammen bis dies, das anfangen, das ist egal. So, ne? Ich habe das Gefühl, es ist einfach fucking egal. Es gibt keine Studien dazu und so viele Frauen sind betroffen. Und ich bin gleich fertig. Und so viele Frauen, die betroffen sind, sind an einem Punkt, die PMDS haben, suizidal. Und die allermeisten, also 35%, bringen sich um, laut der Studie, die ich gelesen habe, und 75% von den Frauen mit PMDS versuchen es zumindest. Das heißt, jetzt überleg mal, vor ein paar Jahren, also wie viele Selbstmorde hätten verhindert werden können, wie viel auch vielleicht Alkoholismus hätte verhindert werden können, back in the days, wie viele Frauen haben einfach eine Lobotomie gekriegt und fertig war es oder und so weiter und so weiter. Wie viele Familien hätten vielleicht anders zusammengehalten werden können und wären nicht in solche Konflikte geraten? Oder, ne, also ich frage mich das wirklich.
Naja, das ist ja dieses typische Medical Gaslighting, dass man einfach Ja, dass man nicht gehört wird. Also sowieso ist es schon krass, weil einfach Pflegekräfte fehlen. Das ist ja schon das erste Problem. Ja, ja. Und dann das zweite, wenn du natürlich als Frau hinkommst und du bist krank und fühlst dich schwach. Mhm. Also ich war mit Keuchhusten vor einem Jahr, vor 2 Jahren war ich mit Keuchhusten, bin ich mit einem Krankenwagen das erste Mal gefahren in meinem Leben. Und dann habe ich gesagt so, by the way, ich habe eine ADHS-Diagnostik, das heißt Medikamente wirken bei mir anders. Mhm. Und dann hat der Arzt gesagt, brauchen Sie einen Psychiater? Und dann habe ich gesagt, nein.
Sie ein paar in die Fresse.
Genau. Dann habe ich gesagt, so, ich habe ein Problem mit meinen Lungen. Ja. Ich kann seit 2 Wochen nicht mehr schlafen, ich kann nicht mehr atmen. Ja. Ich habe Angst, wenn ich mich hinlege, dass ich ersticke. Ja. Ich brauche keinen Psychiater und ich habe meine Diagnose seit 20 Jahren. Aber Sie reden doch davon, vielleicht brauchen Sie doch einen Psychiater.
Ich kann nicht mehr.
Und dann wurde ich in den Flur geschoben, 7 Stunden und dann mit Cortison und vielleicht sollte ich doch zum Psychiater gehen, nach Hause geschickt.
Ich kann nicht mehr.
6 Wochen später hatte ich dann die Diagnose. 6 Wochen später nach 6 Ärzten.
Fuck.
2-mal Krankenhaus.
Ich kann nicht mehr. Und tut mir so leid. Ja. Ich könnte heulen. Das ist so furchtbar.
Ja. Aber das Schlimme ist, dass jede Frau so solche Sachen erlebt.
Mhm. Ich weiß, ja.
Und dieses PMDD, ich muss mich da auch reinfuchsen, weil ich das bei dir wirklich das erste Mal gehört habe. Mhm. Und ich habe mich belesen seitdem und bin so, so scheiße.
Ja.
Ich denke jeden Monat 3-4 Tage, bevor der Menstruationszyklus dann wieder losgeht, nichts macht Sinn.
Genau.
Eigentlich ist alles schön gerade in meinem Leben. Ich liebe meine FreundInnen, ich habe einen geilen Job, aber alles ist scheiße. Warum ist alles scheiße?
Genau. Das gehört so mit dazu, ne? Und es gibt einfach auch wahnsinnig, also ich glaube, dass es wahnsinnig viele Fehldiagnosen gibt, ne? Und einfach auch Krankheiten dadurch entstehen. Ist jemand, der mit PMDD später vielleicht rausfindet, dass er das hat, wurde oftmals vorher mit Borderline diagnostiziert, ohne das zu haben, mit schweren Medikamenten vollgepumpt, ohne das zu brauchen. Sie haben eine Depression. Ich habe auch Medikamente dafür bekommen. Hat nicht so richtig geholfen, außer halt in dieser einen Woche, wo es halt schlimm war vor der Periode. Und ja, ich denke halt einfach wahnsinnig viel drüber nach, wie das für Frauen gewesen sein muss, noch weiter zurück, vor 10 Jahren, 20 Jahren, 100 Jahren, die das ja nun gar nicht benennen konnten und keinen Zugang dazu hatten. Und wie gesagt, wie viele Menschen, ohne das zu wissen, sich betäubt haben, weil ich es von mir selber kenne und kannte und dachte, ich habe ein Suchtproblem und ich habe das einfach fucking nicht. So, ich bin fein. Mhm. Und ich kann mal ganz kurz erklären, was da passiert. Ich hoffe, ich kriege es jetzt zusammen. Bitte verzeiht mich, ich bin keine Ärztin und auch nur, ihr könnt bei TikTok gucken. Das ist so, dass in der Zyklushälfte, in der ersten Zyklushälfte viel Östrogen ausgeschüttet wird, dann kommt der Eisprung, Booms, und dann kommt eigentlich Progesteron. Bei PMDD ist es aber so, dass Progesteron zu wenig produziert wird und zu viel Östrogen. Dadurch passiert Folgendes, das hat einen Effekt auch auf GABA und auf Serotonin, also dein Happy-Hormon sozusagen und auf Dopamin. Und da kommt alles durcheinander. Das heißt, teilweise hast du dadurch einen Abfall innerhalb von manchmal Stunden vom Serotonin, wie andere Leute das innerhalb von 20 Jahren haben. Also es baut sich rasant ab, weil da alles durcheinander ist. Und vor allen Dingen die meisten, viele Leute mit Autismus und ADHS haben PMDD, lustigerweise. Mhm. Falls es auch, genau. Und mittlerweile hat man irgendwie noch rausgefunden, weiß ich aber nicht mal ganz genau, das habe ich eben nochmal nachgeguckt, dass Histamin da eine große Rolle spielt. Und jetzt kommen wir zum Guten. TikTok told me, nimm Antihistamin. Und ich so, ja, quatsch mich nicht voll. And it fucking really helps.
Yeah.
Ja. Also ich nehme es jetzt auch gerade. Ich war gestern, dachte ich kurz, ich schaffe das heute nicht. Und dann habe ich heute irgendwie eine genommen, eine Allegra. Ist, glaube ich, egal, was man da nimmt. Und es hilft wirklich. Also es macht es wirklich ein ganzes Stück besser. Es gleicht halt diese Histamin-Geschichte einfach aus. Also man ist eigentlich, glaube ich, so habe ich es verstanden, allergisch auf seinen eigenen Hormonhaushalt. So.
Krass. Das ist ja völlig abgefahren. Und Gynäkologen wissen wahrscheinlich auch noch nicht ganz viel darüber.
Ey, Wenke. No one. Keiner. Ich bin in einer Praxis, wo 2 Frauen, ein Mann, keiner kennt es.
Abgefahren.
Warum kennt es keiner? Warum kennt das keiner? Also wie viele Selbstmorde könnte man verhindern? Ne? Mhm. Ich finde das unglaublich krass. Okay, jetzt hatte ich mal einen Monolog. Also es gibt Dinge, die helfen ein bisschen. Irgendwie kriegen wir es hin. So, und man ist auch nicht allein. Und das ist mir wichtig, darüber zu sprechen. Nicht, weil ich mich dadurch irgendwie profilieren möchte oder sagen möchte, ich habe es geknackt, ich weiß, wie es geht. Aber mir ist so viel klar geworden, weil ich dachte, ich bin nicht bekloppt. Das ist einfach eine körperliche Erkrankung. Mhm. Und ich weiß, das und das kann ich dagegen machen. Und das hilft relativ gut. Und so komme ich durch.
Und das sagst du ja auch ganz oft in deinen Songs tatsächlich. Also ich meine, ich habe jetzt auf dem Weg hierher, bevor ich dich getroffen habe,
nochmal schnell dein
zweites Album durchgehört. Du sagst in vielen deiner Songs, du bist nicht allein. Diese Message ist dir wahnsinnig wichtig. Ja, das ist auch der Grund, warum ich den Podcast hier mache, damit Menschen merken, sie sind nicht allein. Ja. So, und alles strugglen.
Ja, alles strugglen, ganz genau. Und ich glaube, auch das ist ein großer Nachteil des Patriarchats, worunter natürlich alle leiden, dass man Menschen so isoliert, gepaart mit dem Kapitalismus noch schlimmer, ne? Und Frauen isoliert, Frauen voneinander isoliert, Frauen jahrelang gegeneinander aufgebracht hat, ne? Frauen verglichen hat miteinander, getriangelt hat. Und ich bin froh, dass das sich jetzt ändert.
Du hast auf dem Flinterabend das nochmal erklärt. Ich hatte es vergessen, hab's dann wieder so, ja stimmt. Als wir uns als Frauen im Kreis vorgestellt haben, hast du gesagt, wir gossipen jetzt. Mhm. Aber das Wort Gossip kommt woanders. Magst du das nochmal erklären?
Ja, also don't shoot me, if jetzt hier irgendwie jemand zuschaut, der die Historikerin ist oder so. Gossip ist eigentlich das Wort, was benutzt wurde, anders. Gossip bedeutet eigentlich the gods sip. Und das ist, wenn Frauen sich getroffen haben, früher zum Beispiel am Brunnen oder sich ausgetauscht haben oder wo, auch ich denke jetzt am Brunnen, weil es irgendwie so ein profanes Bild ist, sich ausgetauscht haben, haben sich gegenseitig geholfen. Also ein bisschen was Gutes, ein Stückchen von Gott, was Gutes. Ich kann dir helfen, ich hab da was. Ne? Und das ist eigentlich Gossiping. Und dann haben das halt Männer oder Menschen, die das nicht so gut fanden, die Angst davor hatten, dass Frauen zu stark werden gemeinsam, das negativ konnotiert. Und bis heute ist es, oh, the girls, look at them, they're gossiping again. Yeah, we're actually helping each other, giving us a gossip, and that's a good thing, not a bad thing.
Und wurden danach verbrannt.
Zum Beispiel, ja. Das ist auch so, ich war vor 2 Jahren, wann war ich da? Im Harz, auf dem Hexentanzplatz. Ist so lustig, da waren da die Hexen. Und ich dachte, ich fall vom Hocker. Ich dachte, wie können wir das denn jetzt hier so crazy abkulten? Da wurden einfach Frauen, auch Männer natürlich, verbrannt.
Wirklich? Also nicht, das wurde nachgestellt, also so hat es
nee, das dann ja, das war total die lustige Hexe auf dem Besen und so und na klar, das ist halt irgendwie funny und spooky und gruselig, kennt man ja auch so, ne? Und ich denke mal, Mann, ey Leute, das ist alles nicht kultig, so das muss man eigentlich auch, wenn man hier mit Kindern lang geht, also mal erklären, dass das einfach Femizide waren. So.
Das waren Frauen, die sich in Kräuterkunde ausgekannt haben.
Wenn überhaupt. Ja,
oder PsychologInnen, SozialarbeiterInnen.
Also, oder einfach dein Mann fand dich blöd und meint, du bist eine Hexe, weißt du?
Ja, weg damit.
Ja, weg damit. Oder du hast PMDD und sagst, mir geht's gerade nicht gut. Und dann sagt der Mann, ja, wenn du mich nicht bumsen willst, dann lass ich dich halt verbrennen. Puh, so. Ja. I mean,
wie ist das denn bei dir? Ich meine, du hast mir erzählt, du bist frisch verliebt.
Ja.
Und Ich bin Single as fuck.
Soll ich dir helfen? Ich bin eine gute Wingwoman, ich kann das.
Das mache ich auch. Ich verkuppel immer andere Menschen tatsächlich, sehr gut sogar. Aber ich krieg's bei mir selber nicht hin, weil ich einfach auch meine Fresse nicht mehr halten kann.
Was heißt das?
Ich kann, also so Gespräche von Männern, die dann sagen so, ja, aber ich hatte es nicht leicht und ich weiß ja nicht, was ich machen soll, wie ich dann sage so, aber du bist 40, warum hast du denn noch keine Therapie versucht? Ja, aber das ist nicht so einfach, das ist mir klar. Ja. Ich mache seit über 20 Jahren Therapie, ich weiß, dass es nicht einfach
Next.
Ist.
Next. Tschüss.
Ja, aber gefühlt 90%, wenn ich es, also das ist jetzt
viele
mehr wahrscheinlich als 90%.
Ja. Und wir sind noch in einer Bubble, wo die meisten Männer, die ich kenne, coole Typen sind, so,
ja,
die auch self-aware sind und irgendwie liebevoll und allies sind und coole Mäuse.
Ja,
ich habe meinem Freund am ersten Dateabend gesagt, pass mal auf.
Pass mal auf, Mäuschen.
Hab auch 3, 4, 8 Wein getrunken, ist schon, nein, so viel nicht, aber ich war irgendwann so, weißt du was, ich hasse Männer. Und ich habe erstmal so, auch wie eben gerade so eine halbe Stunde geraged und das ist in meinen DMs passiert. Und da irgendwie Freundin sexualisierte Gewalt erlebt, keiner glaubt ihr. Und bam, 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 bam. Und es musste alles irgendwie raus.
Es kommt ja irgendwo her. Das ist ja nicht etwas, was du im Fernsehen gesehen hast, sondern erlebt hast.
Nein, natürlich. Ich oder Freundin oder wie auch immer. Ne? Und er so, ja, verstehe ich. Finde ich auch. Ich bin komplett bei dir. Und dann dachte ich,
sexy.
You're a fucking keeper. Also nicht nur deswegen, aber es ist ein guter.
Ja, also wenn ein Mann sowas sagt und wirklich einfach Fragen dazu stellt und nicht seine eigene Meinung aufdrückt und sagt, ja, aber, hör einfach einer Frau mal zu.
Mm. Ja.
Und das sind meistens die, die wahrscheinlich mit der Mama aufgewachsen sind und vielleicht Schwestern haben.
Mm. Schon wieder machen Frauen die emotionale Arbeit für dich.
So ungefähr.
Ja, jetzt klingt das hier so, als wenn ich Männer hasse. Ich will nur sagen, stimmt.
Nein, das tun wir an dieser Stelle nicht, aber die ignorant sind, die auf jeden Fall.
Mann, ey, also kein cooler Typ irgendwie aus meinem Freundesbekanntenkreis oder Umfeld fühlt sich angesprochen, wenn ich rage, so, ja, weil die nicht angesprochen sind. Und es fühlen sich halt immer die angesprochen, die merken, Männer hast du, du musst mal wieder gepickt werden. So, die fühlen sich dann angesprochen, ne? Ja, und Spoiler, dich mag ich auch nicht. Ganz genau, Hugo. Ganz genau, Egon. Ganz genau.
Jürgen.
Du bist gemeint.
Du hast ja eine Karriere als Schauspielerin, drehst auch gerade und
ja,
als...
Ja, du morgen los wieder.
Du drehst eine Serie, ne?
Ja.
Magst du erzählen, um was es geht?
Ja, ich drehe herrlicherweise gerade Lena Lorenz wieder in der zweiten Staffel schon. Ich habe letztes Jahr was Schönes für einen Streamer gedreht und einen Film, der jetzt auch rauskommt. Beziehungsweise, ja, Film, doch ist ein Film, ist eine Reihe und ein Film, Dr. Nice. Das ist ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon was zu sagen darf. Es ist auf jeden Fall eine Folge, die mir sehr wichtig war, weil ich sie sehr geil feministisch erzählt finde. So, und die Kolleginnen waren auch ganz fabelhaft und sind da toll mit umgegangen. Ich hatte da einen Body-Double übrigens.
Oh!
Ja, weil es um Brüste geht und ich habe gesagt, ich möchte meine nicht in die Kamera halten. Ich hatte einen Body-Double.
Cool.
Ganz cool, ne?
Ja. Aber am Set, wenn sowas passiert ist, ja, sollte immer jemand da sein, der Intimitätscoach. Es Magst du das mal erklären, was das ist?
Intimacy-Coach, genau. Mhm. Das ist bei intimen Szenen kommt dann jemand vorbei oder im Vorfeld wird schon gesprochen, gearbeitet und so weiter. In meinem Fall war es jetzt keine sexuelle Szene und ich habe einen ganz tollen Regisseur gehabt, ein unheimlich liebevolles Team, ganz tolle Casterin, die alle ganz bezaubernd waren. Wo wir gut gesprochen haben und der mir auch erklärt hat, das wird drin gehalten, das wird rausgehalten. Der Hauptdarsteller Patrick Kalupa, mega süß. Auch so, okay, und wir haben uns vorher abgesprochen, wie wir es machen. Und man sieht von mir gar nichts, von der Kollegin, thank you, alles. Und das war so lustig, weil die ist auf dem Rücken ganz krass tätowiert gewesen. Und ich habe ja keine Tattoos, außer dieses kleine. Und wir mussten mal gucken, wenn die sich nur ansatzweise umgedreht. Nein, da sieht man die Tattoos. genau, das drehe ich und habe ich gedreht. Und letztes Jahr eine ganze Staffel Lena Lorenz in den Bergen, auch das allerbeste Team, Judith Hirsch, Sebastian, alle sind mega, ich liebe diese Leute da einfach und es ist halt einfach Urlaub, du fährst dahin, es ist cool, es macht Spaß und alle mega nett und machst dann den Job, den du liebst so und unterhältst sehr viele Leute, das läuft immer, ich glaube Donnerstag 20:15 im ZDF und ich bin da die Bestatterin Miriam, man kann jetzt auch schon die letzte Staffel gucken. Und morgen geht's weiter mit der nächsten Staffel.
Total schön.
Ja.
Läuft bei dir.
Ich find's ganz toll. Ich liebe das auch. Und ich guck das halt auch gerne.
Ja.
So, ne?
Ja, weil es einfach gut geschrieben ist.
Es ist cool. Es ist was fürs Herz. Und ganz ehrlich, bei meinem Rage brauche ich das auch manchmal.
Das gut fürs Herz, ja. Das ist wichtig.
Ja, und die Judith Hirsch macht das wirklich ganz toll.
Liebe Grüße an Judith Hirsch an dieser Stelle. Mhm. Du bist Schauspielerin und Musikerin.
Das ist richtig.
Wo spürst du das Patriarchat am meisten?
Ich habe noch jetzt so 2 Minuten Patriarchatsbashing in mir und dann fange ich an zu weinen. Wenke.
Das wollen wir nicht.
Nein, ich weiß. Schwierig. Im Privaten eher.
Im Privaten?
Also auf der Arbeit. Was heißt jetzt im Privaten, nicht jetzt in meinem Freundeskreis, aber in allem, was ich jetzt gerade so erzählt habe, ne, wenn man Nachrichten guckt, Dinge, Vorfälle, die man erlebt, weder beim Drehen noch, ich müsste jetzt überlegen, da ist mir...
Beim Dreh ist immer safe.
Da ist nichts vorgefallen je irgendwie, wo ich denken würde, ich fühle mich als Frau benachteiligt. Und in der Musik ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe ja auch eine Band, wo irgendwie 3 Jungs dabei sind. Ich habe ein gemischtes Team irgendwie. Ich würde jetzt nicht, also mir persönlich sind keine negativen Dinge passiert. Müsste ich jetzt lügen, wenn ich das sagen würde.
Was total toll ist.
Ja.
Und deswegen wollte ich das auch fragen, weil ich gehofft habe, dass du das sagst, um das positiv dann zu sehen.
Ja, also wenn, dann im Privaten eher oder im Umfeld, aber jetzt nicht konkret auf Arbeit oder so. Mhm. Das Gegenteil ist der Fall. Ich sag's, wir sind ja auch fucking blessed, ne? Weil in der Bubble, in der wir sind, die Freundinnen, die wir haben, sind halt einfach die Menschen, die wir uns also irgendwann ausgesucht haben, ne? Da haben wir schon ein Privileg. Natürlich haben wir krasse Abstriche in unseren Berufen, die wir machen müssen, Sicherheiten zum Beispiel. Aber dafür sucht man sich die Leute aus. So. Und ich fühle mich sehr gesegnet, dass ich so viele gute Leute da habe.
Was meinst du mit Sicherheiten für die Menschen, die jetzt zum Beispiel ein...
Geld.
Ja.
Geld, Perspektive, Existenzsicherung. Sowas wie, kann ich mir eine Rente leisten? Kann ich diese Zahnfüllung jetzt machen lassen oder muss ich einen Kredit aufnehmen?
Du bist auch Synchronschauspielerin.
Ach so, nein, deswegen habe ich das nicht gemacht.
Du, wir sind beide im Synchron, es ist okay, yeah, glaube ich.
Ich weißt du, warum mir ist aufgefallen, ich mache so immer so, wenn ich merke, irgendwas geht mir zu nah, dann fange ich entweder an, Nee, Englisch ist was anderes, aber wenn ich so Dialekte plötzlich mache, dann merke ich, irgendwas kommt zu nah und ich muss so irgendwas davor setzen.
Ah ja.
Ja, weird, ne?
Ich singe Sachen dann.
Das kann ich verstehen.
Oh, ich habe nicht gut geschlafen. Ich muss mir erstmal einen Kaffee machen.
Ja, ja.
Also so ein bisschen so wie bei New Girl.
Lieben wir.
Ja,
lieben wir.
Die singt halt alles. Ja. Und wenn die nervös wird, sagt sie, nein, ich möchte das nicht.
Ich bin eben auch gerade hier lang gelaunt. Ich komme nicht zu spät, ich werde pünktlich sein.
Ja,
so. Ja, ich mache auch ab und zu mal synchron, ja.
Mhm. Ja. Was ja auch zum Schauspielberuf zählt. Gratulation, ich habe gesehen, dass du auf dem Plakat stehst von Rock am Ring und Rock im Park.
Ja.
Wie geil ist das denn?
Ja, ich weiß. ich bin schon so, fuck, okay, ich war eben schon, als ich hergelaufen bin mit Stefan, meinem Gitarristen, so, okay, wir müssen irgendwie jetzt nochmal proben und dann irgendwie noch mit Ineas nochmal proben und ich will was covern und das covern wir und dann machen wir das so und anfangen so und so. Fuck, was ziehe ich an? Okay. Also es geht halt alles los, aber es ist so freudig, es fühlt sich an wie, oh, jetzt, also das...
Erstes Mal für dich?
Ja, ja. Also ich glaube, außer so richtig fetten Names spielt man da auch nur einmal. Weiß ich nicht.
Vielleicht machst du es so gut, dass du jetzt jedes Jahr gefragt wirst, so wie die Hosen.
Ich denke, man sollte mich ab jetzt Campino nennen. Ich sag's, wie es ist. Campino, ganz kurz, kann ich mal. Leute, schön, dass ihr da seid. Ich wieder zum 8. Mal bei Rock am Ring. Ihr seid wegen mir hier, oder?
Auf welcher Stage wirst du spielen?
Alternative, glaube ich.
Oh,
ja.
Geil.
Ja. Sind auch viele andere tolle Bands da an dem Tag. Mia Morgen ist da, Drangsal, die Nerven, Tokotronic, glaube ich, Olli Schulz. Mhm. Und wer noch, habe ich vergessen, aber so.
Zu Rock am Ring, da höre ich ganz oft in Indie-Kreisen, dass Menschen sich darüber aufregen, dass bei Rock am Ring ja der Prozentsatz von Männern, die da auf der Bühne stehen, bei über 80% liegt. Mhm. Findest du das auch oder findest du, dass es langsam mehr Frauen wird?
Das ist schwer zu beurteilen. Ich kenne die Statistiken da nicht und müsste mich da noch ein bisschen genauer reinfuchsen. Vor ein paar Jahren war ich da noch ein bisschen mehr firm drin. Ja, es ist immer noch sehr pimmelig, ne? Also ich sag's, wie es ist. Da geht natürlich noch was. Und diese Ausrede, die jetzt keiner mir konkret gegenüber gebracht hat, aber naja, es gibt ja auch keine Frauen, die irgendwie gute Musik machen oder die man da hinstellen kann oder die ziehen, ist natürlich Blödsinn, ne? Weil das eine bedingt ja das andere, ne? So.
Aber du ziehst auf jeden Fall sehr viele verschiedene Menschen. Du machst Musik zum Abdancen und du machst auch Musik, die man nachvollziehen kann.
Das ist schön, danke.
Ja, ist einfach so. Wie sieht's denn, also dein zweites Album kam letztes Jahr raus.
Genau.
Wie sieht's aus? Hast du überhaupt Zeit, wenn du so viel drehst und so viel auf Tour bist?
Das gibt sich alles so die Waage. Ich habe halt einen guten Terminplaner und ich bin auch gar nicht so im Stress, wie das wirkt. Weil wenn man sagt, ich mache das, dann denken Leute oft so, also jetzt nicht du, 9-to-5. Aber das ist ja bei mir nicht unbedingt 9-to-5. Ne? Mhm. Also ich habe dann irgendwie hier mal einen Drehtag, da mal einen Drehtag, da mal einen Drehtag und dann wieder Zeit für Studio, dann hier ein Konzert, da ein Konzert. Also es greift ehrlich gesagt sehr schön ineinander gerade und im Moment bin ich im Studio in der Tat. Wieder mit Stefan und anderen tollen KollegInnen, die damit bei waren, das ist spannend.
Ja, du musst dich ja dann organisieren, weil du halt so viele verschiedene Jobs hast.
Mhm,
ja. Stefan wer?
Stefan Ernst.
Okay.
Ja.
Den grüßen wir auch an dieser Stelle.
Den grüßen wir. Hallo. Genau. Aber es kommt neue Musik bald und es ist viel Neues passiert. Ich darf und will noch gar nicht so drüber reden, aber es passieren gute Sachen, neue, sehr neue Sachen. Ich hoffe, dass nächstes Jahr dann auch vielleicht ein neues, mal schauen, vielleicht, maybe there's gonna be a new album.
Das noch nicht.
Mal sehen, was passiert.
Wir haben jetzt schon öfter diesen Flinterabend angesprochen.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass Leute, die das gerade hören oder gerade sehen, sich denken so, was ist dieser Flinterabend? Erzähl mir drüber, was ist das?
Naja.
Was machst du da? Wer ist da? Mhm. Warum? Warum und wie viele?
Ich habe das jetzt zum zweiten Mal gemacht und weil es so schön ist und so schön ankommt und so viele schöne Seelen zusammenfinden da, glaube ich, dass ich es auch nochmal mache, aber dann erst nach Rock am Ring, glaube ich, weil sonst wird es zu viel, zu stressig. Das ist ein Abend, den ich für Flinter bei mir zu Hause ganz wirklich privat ausrichte, weil mir das auch wichtig war, nicht zu sagen, wir machen irgendwie an einem anderen Ort, an einem Stammtisch, in einer Kneipe oder so, sondern ich hole euch dann zu mir nach Hause. Ist auch immer eine gute Motivation, ist zum Putzen, ehrlich gesagt.
Das kenne ich sehr gut. Ich muss immer Leute einladen, sonst geht das nicht.
Ja, voll. Und jeder bringt was mit und alle kommen zusammen. Und das meistens am Feuer draußen, in meinem Garten, an der Feuerschale. Das sind verschiedene Flinter, von MusikjournalistInnen, MusikerInnen, Verlagsmenschen, BookerInnen, Graphic People, ehemalige MusikerInnen, die jetzt in eine Heilungsrichtung gehen und so weiter. Und ich werde jetzt natürlich keine Namen sagen, wer da war. Aber ja, das ist unglaublich. Also du warst ja selber da. Vielleicht, ich kann jetzt natürlich sagen und das abkohlen, sagen, ist so geil bei mir mit meinem Abend so. Aber vielleicht kannst du ja erzählen, wie es für dich war.
Ich fand's wirklich geil.
Das ist geil, ne? Sag doch, das ist voll cool. Und es ist so geil, wie die Energie von Frauen, auch verschiedene Richtungen, ne? Also, oder Flinter, verschiedene Richtungen aus Elektro und Techno und Rap und irgendwie, ne, Pop, was auch immer da zusammenkommt. Wie Energien so zusammenfinden da, wie man sich so, also ich fühle mich dann stark, weil ich fühle mich nicht alleine. Mhm. Dieses Gefühl von abgetrennt sein, alleine sein, kurz auch das Gefühl von Sterblichkeit vergessen. Es ist so, wir sind hier und wir sind stark. Ja. Und das ist großartig. Und wir müssen dafür keine Übung machen oder sonst was, sondern wir sind da und es kommt eh. Und dann kommen eh berufliche Kontakte vielleicht auch mal dabei rum, wie auch immer. Aber man fühlt sich gesehen, gewertschätzt und das ist eine Menge.
Also es war wirklich ein absolut beschützender Raum. Ich muss sagen, an dem Tag war ich so, oh Gott, die Couch verlassen. Ich hatte nicht so einen guten Tag. Und dann, oh Gott, muss ich jetzt eine Stunde mit den Öffis fahren. Und dann bin ich da reingekommen und dann waren, glaube ich, erst 4 Frauen da. Und du hast mit einem Strahlen die Tür aufgemacht und hast mir die anderen schon mal vorgestellt. Und dann haben wir uns zum Feuer hingesetzt und dann haben wir Gespräche angefangen. Und wir haben wirklich am Anfang vor allem über unsere Unsicherheiten gesprochen. Ne? Weil wir sind ja alle Frauen, die meistens im künstlerischen Bereich arbeiten, meistens Freelancerinnen sind. Und wir haben erstmal über unsere Ängste gesprochen und ja, was das mit uns macht, wenn wir dann auf einer Bühne stehen oder hinter einem Mikrofon und die Leute denken, wow, und man ist aber so, weiß nicht, mir geht's gerade nicht so gut, was soll ich machen und ich kann meine Miete gerade nicht bezahlen, also so Sachen, also wirklich so echte Geschichten und dann ist immer mehr gekommen und da war auch eine dabei, die als Medium arbeitet. Total toll, so schönen Deep Talk gehabt. Und dann hast du gesagt, so, jetzt haben wir genug miteinander gesprochen. Also die so sitzen, jetzt setzen wir uns um.
Ich glaube, das kam gar nicht von mir. Irgendwie jemand anders hatte die Idee, aber ich fand die voll gut. Und habe ich nochmal laut gesagt, ich so, ja, lass mal mischen. So klar, ne, weil da Paare, FreundInnen dabei waren, die sich auch schon kannten. Und dann hat man immer natürlich auch die Tendenz, zu den Leuten zu gehen, die man kennt. Aber man geht ja nicht. Also ich zumindest nicht. Auf einer Party ist ja klar, dann erst zu fremden Leuten, statt bei meinen Leuten zu bleiben. Und dann haben wir getauscht und das war auch nochmal voll schön.
Es war total toll. Ja. Also voll den geilen Deep Talk gehabt und lustige, wie soll ich sagen, Zufälle wiedergefunden, wo man merkt so, man ist doch in einer Bubble. Also der eine kennt den anderen und
ja, ja.
Total witzig. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich höre mir immer den Podcast von den Kaulitz-Brüdern an, ja, zum Einschlafen.
Auch. Du auch? Ja. Ich auch, Wenke. Shit, you not, mache ich wirklich.
Ja, wirklich?
Ja.
Und das Geile ist, die haben auch in einer, ich glaube, ich bin jetzt erst bei Februar, ich bin ein bisschen hinten drin. Und dann haben die gesagt, so, es gibt Leute, die schlafen auf unseren Podcast ein, das kann ich gar nicht verstehen.
Habe ich gehört.
Und ich schlafe so gut auf diesen Podcast.
Ich auch. Warum?
Weil ich die beiden Mäuse so beruhigend finde, weil die so authentisch sind.
Ich glaube, das ist es, weil die sind ja jetzt nicht so soothing oder so in den Stimmen oder so.
Nee, die sind laut.
Ja, die sind eigentlich viel zu laut, aber ich glaube denen alles und ich glaube, diese Verbindung beruhigt mich so, die haben als Zwillinge vielleicht auch. Und es ist so angenehm. Ich kann mich da so fallen lassen.
Ja.
Wenn jemand so in seiner richtigen Kraft ist, der einem gegenüber ist, kommt man da ja selber auch rein. Deswegen fühlt man sich ja zu solchen Leuten auch immer hingezogen.
Ja, nee, ich find die total niedlich. Einfach, die vollenden ja auch den Satz von dem anderen die ganze Zeit. Das ist so abgefahren. Und dann habe ich mit einer, wir nennen wie gesagt keine Namen, darüber gesprochen. Und dann hat die gesagt so, die haben uns gefragt, ob wir im Sommer mit denen zusammen spielen.
Und ich so, was? Wie cool. Jetzt musst du mir gleich erzählen, wer.
Ja, das ist geheim. Es funktioniert leider nicht, weil sie woanders dann auf Tour sind.
Ah, okay.
Aber sie wurden von Tokyo Hotel gebracht.
Wie geil. Sneak ich mich direkt mal rein, mein Booking, hallo.
Nein, ich kann Bescheid sagen.
Nein, Quatsch.
So.
Alles gut.
Ja, aber warum ist das so, dass man Podcasts zum Einschlafen hört, so Laber-Podcasts? Hast du noch andere, die du empfehlen könntest?
Na, ich mag schon Fest und Flauschig total gerne. Ich habe mal zwischendurch durch eine private Verknüpfung, die Geschichte erzähle ich jetzt glaube ich nicht, angefangen Gemischtes Hack zu hören. ist okay, ist mir ein bisschen zu laut, also für mich persönlich, aber who likes it, ne? Und ansonsten, nee, ich höre dann auf YouTube so True Crime, ehrlich gesagt. Ich bin eine True Crime Maus, ganz krass.
Ja? Ja. Hast du da einen Favorite?
Ja. Ja? Ich bin weirdly obsessed mit dem Fall Rebecca Reusch, in der Tat. Das Mädchen, das kennst du auch, dieses Lolita-Foto, die 2019,
Neukölln.
Genau,
Britz,
genau. Verschwunden ist irgendwie aus ihrem Elternhaus oder wie auch immer. Und ich habe Familie, die da wohnt, also ziemlich genau nebenan. Und war selber, als ich so alt war, als ich noch nicht in Berlin gewohnt habe, immer da und bin da rumgelaufen. Scheiße. Und deswegen habe ich so ein, kann ich so weirdly relaten dazu. Mhm. Genau, das ist so mein Go-To-Fall. Bin ja auch ein bisschen eine kleine Expertin drin, muss man sagen. Stefan übrigens auch. Ich hoffe, ich darf das droppen.
Aber es kommt dir ja auch zugute in deiner Rolle wahrscheinlich als Bestatterin, oder?
Wie hast du den Bogen jetzt gespannt gerade?
Naja, also ich habe eine Freundin, die ist Bestatterin und die wollte eigentlich Kriminalpsychologin werden. Das kann manchmal ganz nah beieinander liegen. So,
ja, ich weiß nicht, ich mag Deepish Mode und sowas. Vielleicht ist einfach auch mein Gothic-Ding so ein bisschen.
Das. Ist der Goth noch in dir drin?
Ich weiß nicht, ja, auf jeden Fall. Was eine große Liebe zu spirituellen, okkulten Dingen und auch zu der Musik und zu der Zeit und klar. So, finde ich interessant.
Das heißt, du warst so ein richtiger Goth als Teenie?
Nein, ich war immer schon fasziniert davon und immer auch Vampir-Fan, bis heute krasser Vampir-Fan. Tanz der Vampire, obwohl Polanski fantastisch. Können wir auch nochmal drüber sprechen, ob man Berg vom Künstler trennen kann. Und mit 8 Jahren habe ich mich schon verkleidet als Vampir und immer weiß angemalt und bin auf sämtliche Kinderkarnevals mit so einer langen Perücke gegangen, mit so einer schwarzen und so Spitzenzeug und so
Hammer.
Schwarzen Lippenstift. Und ich wusste nicht, was das ist. Ich habe immer gesagt, Grufti. So, weil ich, oder Zombie habe ich früher gesagt, genau, weil ich nicht wusste, was das ist. Aber es hat mich immer schon angezogen. Ich habe mir dann selber als Kind auch einen Sarg gebaut aus meiner Kinder-Club-Couch und so. Ich war wirklich deep. Also ich fand das aber nicht gruselig. Ich fand auch Friedhöfe mal ganz toll. Ich fand das schön.
Friedhöfe haben ja auch was Beruhigendes.
Ja, und ich finde es bis heute schön. Ich gehe bis heute sehr gerne, vielleicht denkt man das auch gar nicht von mir, ich habe das auch noch nie erzählt. Ich bin gerne auf Friedhöfen. Ich finde auch Thema Tod, weil ich es auch selber erlebt habe als Jugendliche im sehr nahen familiären Umfeld, überhaupt nicht beängstigend. Gar nicht. Also.
Du hast dir einen Sarg gebaut, also wie, ich muss nur ganz...
Ja, so ein Sofa. Es gab doch so Kindersofa, die man im Kinderzimmer hatte. Und dann konnte man die Kissen so rausnehmen und dann hat man die so gebaut. Also andere bauen sich eine Höhle, ich baue mir einen Sarg. Wen wundert's, dass ich dann irgendwann schon sehr früh mit Joy Division, The Cure und eben all diesem Stuff angefangen habe, ne?
Ja. Das heißt, du hast dir die Haare auch schwarz gefärbt?
Ja, in meiner Karen O-Phase, so 2000, wann war das? 2004, 2005. Sehr geile Zeit. Aber ich weiß nicht, vielleicht glorifiziert man im Nachhinein auch immer die Zeiten. Die 90er waren geil, die 2000er im Nachhinein auch. Hatte ich kurze schwarze Haare und wollte aussehen wie Karen O. War dann leider ein bisschen dicker als jetzt. Und irgendwie Röhrenjeans und ich waren nicht so das Tag-Team, sag ich mal. Die Fashion war es nicht.
Wann hast du eigentlich für dich entschieden, Schauspielerin zu werden?
Ganz früh. Ich habe immer schon irgendwie mich kreativ ausgedrückt, schon im Kindergarten, im Kinderzirkus. Ich habe Ballett angefangen mit 4. Ich habe immer irgendwie getanzt, gemacht und war immer, ich habe gerne gelebt. Ich glaube, ich habe einfach gerne gelebt und mich gerne verbunden mit anderen Leuten. Und habe dann mit 17 oder so gedacht, okay, ich bin gerade nach Deutschland gekommen, ich konnte die Sprache nicht richtig. Ich habe irgendwie jetzt geschafft, so halbwegs kriege ich mein Abitur hin.
Du bist in England aufgewachsen?
In Spanien.
In Spanien.
Genau, aber ne, ich bin mit 10 nach Spanien gegangen und dann, ich habe in Mitte der 4. Klasse nicht mehr Deutsch geschrieben. So, ich konnte das alles gar nicht mehr und bin dann zurückgekommen mit fast 15, direkt aufs Gymnasium und es war so, okay, fuck, ich kann keine Sprache richtig schreiben, ich kann Deutsch nicht mehr richtig reden, ist das alles so, und dachte dann, okay, ich könnte jetzt auch was studieren, weil ich dann am Ende ein gutes Abi hatte. Aber ich kann keine Bücher mehr sehen. Ich will irgendwie, ich mache Schauspiel. Ich will irgendwas machen, was cool ist, wo man auf eine Bühne kann, wo man sich ausdrücken kann. Ich will was erleben. Ich hatte da schon, obwohl ich vom Dorf kam und niemanden hatte, der mir das gezeigt hätte oder erklärt hätte, gedacht, da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Ich will irgendwie rausfinden, wer ich bin, was das ist. Ich will das Leben spüren. So. Und dann habe ich mich dafür entschieden. Und siehe da. Nein, Quatsch. Es kam dann doch an, es war natürlich die beste Entscheidung meines Lebens, aber es kam dann doch ein bisschen anders, als ich dachte, so mit Schauspielschule und so. Das war schon alles sehr streng, sehr krass. Ich habe mir das alles irgendwie einfacher vorgestellt.
Das heißt?
Naja, ich habe das schon ein paar Mal auch erzählt, dass das nicht ohne ist, ne? Und dieses Ganze, also man denkt so wie romantisch, ich gehe jetzt auf eine Theaterbühne und dann bin ich Theaterschauspielerin und wenn man da mal kein Geld hat, nicht schlimm, so während man bei seinen Eltern wohnt irgendwie und es gut hat. Die Realität ist halt einfach dann nochmal eine andere, ne? Auch in der Zeit, wo ich studiert habe, 2009 war das, als ich hier nach Berlin gekommen bin, war das Frauenbild auch nochmal anders, ne? Man wurde als Frau nochmal gegeneinander viel mehr aufgestachelt und es wurde viel mehr stereotypisiert und es war einfach wirklich streng und du musstest dich die ganze Zeit beweisen und das Körperbild war ein krasses so, ne? Also du musstest auch möglichst in meiner Wahrnehmung fickbar sein oder bumsbar oder einem Stereotyp entsprechen. Genau, also war nicht so meine Zeit da so richtig, obwohl ich viel gelernt habe, aber ich habe tolle Freundinnen da gewonnen. Ja, und das war dann halt einfach so ein kleiner Wake-up-Call. Auch nicht so, dass man von der Schauspielschule kommt und man kann sofort arbeiten und Filme drehen. Mhm. Hups, ja, ach so, nein. sondern man muss dafür was tun und ich bin deswegen umso dankbarer, dass ich immer noch in meinem Beruf arbeite, im Theater, im Film, beziehungsweise im Fernsehen vor allen Dingen und dazu jetzt auch noch Musik machen darf, was irgendwie auch geil ist. So, das ist sehr, sehr schön.
Du hast deine Hobbys, also das haben ja die meisten Künstlerinnen ihr Hobby zum Beruf gemacht.
Das stimmt, ja.
Das heißt, Gesang kam erst später bei dir?
Ja, also ich habe immer gern gesungen. Ich fand das immer cool. Ich habe als Kind gern gesungen, Mini-Playback-Show haben wir eben drüber geredet.
Ja.
Ich wollte unbedingt zur verfickten Mini-Playback-Show und ich habe mich beworben mit Tic-Tac-Toe und Spice Girls und die haben uns aber nicht genommen.
Marijke Amado, also bitte.
Lampenfieber weg.
Genau. Der Puls ist ganz normal.
Okay, wir müssen drehen. Und auch für alle Papas und Mamas hier im Saal. Die Show ist nun zu Ende.
Und okay. Ihr wart richtig gut.
Und ich habe dann auf der Schauspielschule einfach out of trauma, lol, eine Marijke Amado-Parodie entwickelt, die sich auch durchgezogen hat, bis ich irgendwann mal vorsprechen war, ich glaube, am Theater Bielefeld. Und die meinten, ja, das waren ja tolle Rollen, aber ihre Marijke Amado-Parodie, von der mir XY erzählt hat, die würden wir gerne mal sehen. Ich so, weiß ich nicht. Also, ja, wäre ich gerne hingegangen zur Mini-Playback-Show. Leider nein. Wie war die Frage?
Du hast gerade Gesang
selber verloren.
Du hast mit Gesang später angefangen.
Ach so, ja, ich habe immer gern gesungen und ich habe auch in der Vorbereitung auf die Schauspielschule Gesangsunterricht genommen. Ich hatte ja auch mit 17 schon eine Punkband oder mehrere. Oder wir haben halt, ich habe da angefangen, Bass zu spielen, habe mich sehr für Musik interessiert. Das ja kam so und dann habe ich das halt studiert noch mit und dann am Berliner Ensemble Operette gesungen in so einem Ding.
Ach krass.
Ja, und kam auch relativ hoch. Ich habe ja eine recht tiefe Sprechstimme, aber einen relativ hohen Sopran, witzigerweise. Mittlerweile auch nicht mehr so. Es liegen ein paar Schachteln Marlboro dazwischen. Aber ja, gerne gemacht. Das kam aber später. Also erst habe ich richtig Schauspiel studiert, darin gearbeitet und dann dachte ich so, boah, ey, irgendwie brauche ich noch was.
Mhm. Wie finden denn deine Schauspielkolleginnen das, dass du manchmal auch auf einer Bühne stehst? Ja, kommen die dann auch zu deinen Konzerten?
Ja klar, also ich bin ja nicht die Einzige, ne? Hier Ben Hartmann, Fat Tony, Tobi Bamborschke, Benito Bause, es gibt ja voll viele, die Musik machen und auch auf Bühnen stehen. Klar, wir supporten uns. Ja. Mhm. Ich bin jetzt auch mit Milliarden auf Tour gewesen wieder, mit Anton habe ich einen Song gemacht, also Fat Tony, klar, Support. Also immer, wenn es geht, klar, auf jeden Fall.
Du hast vorhin das kurz angesprochen, den Künstler von der Kunst trennen. Mm. Das macht Chili Gonzalez ja auch. Mm. Der sagt ja, Wagner war jetzt kein besonders netter Mensch. Mm. Also der war ja antisemitisch unterwegs und trotzdem gibt es ja die Richard-Wagner-Straße in Köln. Und er hat ja eine Petition gestartet, dass man daraus die Tina-Turner-Straße macht. Oh. Hast du das nicht mitbekommen?
Nein.
Der hat eine Petition gestartet, ja.
Geil.
Ich weiß gar nicht, ob die noch läuft. Das war vor ein paar Monaten.
Die Tina Turner.
Ja.
Ich finde, abgesehen von dem Werk von Wagner, sollte man dringend eine Tina Turner Straße einführen. Also,
ja.
Wie geil. Wie Tina Turner lieben wir, hallo?
Ja, wahnsinnig tolle Frau.
Ja, Hammer.
Also, krass. Und genau, von welchem Künstler haben wir da vorhin gesprochen, den man trennen sollte?
Polanski.
Polanski, genau.
Ja, ich kann es dir nicht genau sagen, ne? Es kommt halt drauf an, wie man es trennt. Da hört man irgendwie trotzdem, jetzt das profane Beispiel, ohne da Evidence zu haben, Michael Jackson irgendwie wissentlich, dass da irgendwas gewesen sein könnte. Oder irgendwie ist man Rammstein-Fan und sagt, ich gehe da nicht mehr hin. Also ich finde, wer jetzt noch auf ein Rammstein-Konzert geht oder irgendwie mit denen arbeitet, ist für mich auch ein Enabler und kann ich absolut nicht befürworten. Im Fall von Polanski, wenn man irgendwie wusste, der hat was mit einer 13-Jährigen gehabt, beziehungsweise sexuell, wie auch immer, hätte man ja auch theoretisch sagen können, ey, ich weiß das über den, mit dem arbeite ich nicht. Ne? Also man muss immer gucken, in welchem Zusammenhang ist das. Gleichzeitig, wenn man jetzt sagt, ich gucke mir halt voll gerne Tanz der Vampire an, dann fühle ich mich dabei auch nicht schlecht. Ich glaube, ich habe jetzt überhaupt nichts Schlaues gesagt, aber ich habe einfach nur gerade reflektiert beim Sprechen.
Ja, aber das hat Chili Gonzalez auch gemacht, nur dass er halt noch diese Petition gestartet hat.
Ja, geil.
Also er hat einen Song draus gemacht, in dem er reflektiert hat, einen Rap-Song. Von daher finde ich auch mega gut.
Ich muss erstmal auch mal einen Rap-Song machen, Leute, ich sag's, wie es ist.
Kannst ja für Tony nochmal fragen.
Nee, neben dem kann ich nicht, der ist zu gut. Der ist so gut. Der rappt mich an die Wand. Nee, das passt schon.
Okay. Du hast vorhin, also ich selber, ich hab dir das noch nicht gesagt, aber ich bin auch großer Vampir-Fan.
Echt?
Ja, mega Vampir-Fan. Ich habe in der ersten Klasse, wo alle anderen dann, keine Ahnung, Mama, Papa gespielt haben, habe ich zu meinem besten Freund gesagt, du bist jetzt der Vampir und du läufst mir hinterher und dann beißt du mich in den Hals.
Ah, okay, that's also maybe kind of something different that like dips into that, but I love it.
Ja.
Geil. Ich denke, wenn wir hier gleich fertig sind, dann gehen wir runter und spielen Vampir, okay?
Darf ich dich in den Hals beißen?
Darf ich dir dazu ein Glas Prosecco anbieten? Okay, that escalated quickly.
Oh! Kannst du mir deinen Lieblingsvampirfilm nennen oder deine Lieblingsvampirserie?
Ja, der kleine Vampir, würde ich sagen.
Oh.
Das ist meine Lieblingsserie. Also Vampirfilm, schwierig, war variiert. Tanz der Vampire ist schon wirklich weit vorne. Dracula natürlich auch gut. Interview mit einem Vampir, weiß ich nicht.
Dracula mit Gary Oldman.
Ja, natürlich. Mhm. Geisteskrank gut. That goes without saying.
Nur kein guter Keanu Reeves da drin.
Ach, ja, komm, einer. Einen lassen wir ihm durchgehen. aber ich bin aufgewachsen mit der Serie Der kleine Vampir, wo die Prinzen den Titelsong gesungen haben. Und ich habe die auch alle auf VHS.
Total toll.
Wenn der Mond über dem Friedhof steht. Na klar, großartig.
Guckst du die manchmal noch?
Ja, wenn es mir schlecht geht, gucke ich.
Ich mache das mit Bibi Blocksberg. Ich höre mir die Kassetten an, ja.
Nee, ich war Bibi und Tina, ja.
Ach so.
Aber Bibi Blocksberg ist auch okay.
Hex.
Das ist die Stimme von der Nanny, ne?
Ist sie?
Ja.
Ich weiß, dass die so das ist eine Kollegin, die um 50, 60 ist.
Die Stimme von der Nanny.
Ja, krass. Ja. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Na, ja.
Die spricht auch Fran Drescher.
Gern geschehen. Ja.
Abgefahren. Ja. Das muss ich danach sofort googeln und checken. Also ich glaub's dir, aber dass ich die Stimme mal im Gehirn so.
Ja.
Ja. Aber das ist die Kunst vom Synchron, ne? Dass man, wenn man sie nicht erkennt, dann machen sie einen guten Job.
Ja.
Sozusagen.
Voll gut.
Wir hatten, als du vor 2 Jahren bei mir im Interview warst hier bei Flux FM, da hast du die Citalopran-Single gerade rausgebracht. Mhm. Und da haben wir auch rumgealbert im Off-Air-Gespräch und haben gesagt, ich habe mir das Interview vorher nochmal angehört, es wäre doch cool, wenn man eine Motto-Party organisieren würde und jeder trägt ein T-Shirt und auf dem T-Shirt steht drauf, was das gerade das Problem im Kopf ist.
Haben wir das gesagt?
Ja.
Das ist voll gut.
Ich fand die Idee mega geil. Ich wollte nochmal darauf zurückkommen. Also so im Sinne von, ich habe gerade Angst oder ich fühle mich gerade einsam oder ich habe Schlafstörungen. Mhm. Und dass man sich dann einfach...
War das unsere Idee, dass man das auf ein T-Shirt schreibt?
Ja. Ich glaube, du hattest die Idee und ich bin darauf eingegangen. Aber abgefahren, oder?
Ja. Würde ich nicht mehr so machen.
Würdest du nicht mehr machen?
Nee, ich glaube, ich kann das. Erstens will ich gar nicht, dass jeder weiß, wie es mir geht. Und ich glaube, mittlerweile kann ich auch ganz gut kommunizieren.
Mhm.
Und kann das, wenn es angemessen ist, droppen, wie es mir geht. Und manchmal variiert das ja auch, ne? Also es geht ja innerhalb von Minuten manchmal, dass man sich, boah, ich hab Schiss, okay, mir geht's besser. Oder, oh mein Gott, ich bin so, oh, okay, scheiß Nachricht bekommen. So.
Mhm. Ja, das geht sehr schnell. Welche Art der Therapie ist denn für dich die beste, was für dich jetzt bisher im Leben am besten geholfen hat?
Also ich habe, als ich jünger war, nach dem Todesfall in meiner Familie, eine Traumatherapie gemacht, also eine Psychoanalyse und danach eine Traumatherapie und jetzt letztes Jahr auch nochmal eine Traumatherapie gemacht.
Mhm.
Das ist für mich ganz cool. Ich arbeite aber auch gerne energetisch, ne, weil ich glaube, ich weiß, was, I recommend to everybody, just go to therapy. Das bringt es halt einfach, so ein bisschen Seelenhygiene zu machen und zu wissen, was mit einem los ist, damit man ein gewisses Toolset hat, mit dem man dann umgehen kann und sich im besten Falle selbst regulieren kann und auch mit anderen in Interaktion gehen kann. Ich arbeite aber abgesehen davon immer mal, wenn ich merke, mir stimmt was nicht, energetisch, ehrlich gesagt. So, mit jemandem, der... Ja, im weitesten Sinne energetisch mit mir arbeitet. Also ich habe auch schon mal Familienaufstellung gemacht zum Beispiel, sowas. Mich interessiert das Thema transgenerationale Traumata zum Beispiel auch total. Da sitze ich total dran und google das und bin da irgendwie stundenlang im Rabbit Hole.
Magst du das erklären für Menschen, die das noch nicht kennen?
Naja, man sagt, oder beziehungsweise es ist Epigenetik, es ist mittlerweile empirisch bewiesen, dass sich Traumata in den Zellen speichern und die bis zu 7 Generationen fortwährend vererbt werden können. Das heißt zum Beispiel, wenn, ich denke mir jetzt was aus, deine Ur-Ur-Oma vom Pferd gefallen ist, könnte das erklären, warum du, ist jetzt ultra profan, Angst vor Pferden hast. Und ich habe da in der Tat auch so ein paar Sachen bei mir, ohne jetzt ins Detail zu gehen, rückwirkend erfahren, warum ich und auch mein Opa ähnliche Dinge haben. Ich wusste das aber nicht, dass der das macht. Ich habe den nie kennengelernt. Der ist verstorben, als ich ein halbes Jahr alt war. Und dann wiederum, woher das kam und was das mit dem Ersten Weltkrieg wiederum zu tun hat. Total abgefahren. Und ich glaube, da ist wirklich was Wahres dran. Und ich glaube, dass man da auch rangehen kann und Dinge bearbeiten kann. Und ne, es gibt ja auch, das ist jetzt ja nicht nur so, wir tanzen irgendwie ums Feuer mit Räucherstäbchen spirituell, sondern man kann ja auch mit diesem, wie heißt denn das, EMDSR viel machen.
Mit dem Licht.
Mit dem Licht oder mit der Augentherapie. Mhm. Wo man den Finger vor die Augen hat und ich muss mal googeln, ist jetzt so viel, das zu erklären, ich kann es auch nicht gut erklären jetzt. Aber das finde ich sehr spannend. Mhm. Und ja, ich glaube eher, dass viele von uns jetzt gerade auch so, ich sag mal, Millennials and ongoing diejenigen sind, die in den Familien viel Heilungsarbeit machen. So, sometimes I say, we parented our parents.
Ja. Ja. Ja, weil unsere Eltern sind ja die Kinder der Nachkriegsgeneration, genau, die ja völlig traumatisiert waren, mhm, und die, ja, damals gab es halt ein bisschen nicht zum Therapeuten gegangen, du hast einfach dann das Land wieder mit aufgebaut und es ging halt weiter.
Genau, ja.
So, dann und, Kinder bekommen, ja, und
und die waren ja auch die Kinder von denen, die im Krieg davor waren und so weiter, ne, und ja, so weiter und so weiter. Genau, und ja, ich glaube auf jeden Fall, dass, also ne, wenn du ein Trauma hast, das haben ja einige Leute wahrscheinlich schon mal erlebt, macht das was mit dem Körper, macht das was mit den Zellen, der Körper merkt sich das ja, ne? Es gibt ja auch, ist bewiesen, dass es auch körperliche Veränderungen gibt, ne? Zum Beispiel Leute mit PMDD sind oft Leute, die auch in einer frühen Kindheit traumatische Erlebnisse hatten. Frag mich nicht, warum und wie der Zusammenhang ist.
Ah, krass.
Ja. Und es ist auch erwiesen, dass Autoimmunerkrankungen viel öfter auftreten bei Leuten, die in der Kindheit schwer traumatisiert worden sind, zum Beispiel.
Gabor Maté.
There we go.
Ja, Gabor Maté kann man da wirklich wahnsinnig empfehlen. Das ist ein kanadischer Hausarzt, mhm, der sich selber weitergebildet hat, weil er gemerkt hat, dass er einfach, ich glaube mit 54 hat er selber eine ADHS-Diagnose bekommen, mhm, hat sein Leben lang immer gearbeitet, mhm, liebt aber seine Familie über alles, ist aber auch überarbeitet, kennt seine Grenzen selber nicht, hat die dann selber kennengelernt, mhm, und jetzt fliegt er um die ganze Welt und hält Vorträge, schreibt Bestseller und hat schon Jahre, bevor das wirklich dann auch klinisch bewiesen werden konnte, dass Traumata auch mit wie du es gerade gesagt hast, mit Autoimmunerkrankungen auch, ja, auf jeden Fall zusammenhängt.
Das macht, ne, ich sage, ne, absolut, das macht was. Und das Schöne ist, man kann da aber, glaube ich zumindest, aus meiner Erfahrung therapeutisch, wie auch immer die Therapie ist, rangehen. Ne? So. Nicht in allen Fällen, auf gar keinen Fall, was ich jetzt sage, aber ich glaube, es ist der Geist, der sich den Körper baut, ein bisschen. So, ne? Und das sage ich mir auch gerne, damit ich mich weniger ohnmächtig fühle.
Mhm. Da du selber ja wahnsinnig viele sehr authentische Texte über das Thema mentale Gesundheit schreibst in deiner Musik. Wie kann man sich ein Konzert von dir vorstellen? Gehst du danach noch zu Merch?
Ja, klar.
Gehst du in den Austausch mit den, ja, Menschen? Klar. Was erzählen die dir auch ihre krassesten, ja, privaten Geschichten?
Ja, absolut, ja. Also erstmal, Konzerte von mir sind laut, doll, liebevoll, lustig, hedonistisch, wild, sehr, ja, there's a lot of energy and force, so, und ich versuche immer alle mitzunehmen. Andächtig wird's nicht. Und das ist aber schön. Und ja, bei Merch auf jeden Fall. Also, da ist alles dabei. Da hat mal jemand eine Packung Citalopram mitgebracht und meinte, kannst du mir darauf unterschreiben? Danke für den Song. Krieg Geschichten noch und nöcher da erzählt. Und das ist dann immer natürlich schwer, weil ich bin zwar dann nicht mehr die Figur, die ich dann auf der Bühne bin. Und ich bin ja dann nicht nur eine Figur, aber es ist so ein, it merges a little bit, ne? Ich bin
deine Show-Persona.
Na, eben nicht. Ich würde nicht sagen, dass ich mir eine Maske aufsetze, sondern ich komme eher in die Kraft, die in mir ist, die Show-Persona, aber die ist immer da.
Mhm.
Die geht dann nur, da geht nur die Lampe an. So. Und dann komme ich wieder runter und habe dann meistens schon flache Schuhe an, eine Jogginghose, Bauchtasche und dann ist es immer, dass ich denke, okay, ihr kennt noch die gerade da oben war. Ich bin jetzt schon wieder hier unten und bin merge gerade so in eine Privatchrissy zurück. Und klar, höre ich mir das an, höre ich mir deine Geschichte an. Muss aber aufpassen, dass ich nicht zu sehr zu nah rankomme an die Leute und die zu nah an mich ranlasse, weil dann wird es privat. Also persönlich gerne, aber privat, Da muss ein Fachmann, Fachfrau ran, glaube ich dann.
Ja, das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor, ne? Weil gerade Fans von bestimmten Songs, wenn die sagen so, dieser Song hat mein Leben gerettet, da habe ich mich das erste Mal gehört oder gesehen gefühlt, das hört man ja immer wieder von MusikerInnen. Mhm. Und sich da dann abzugrenzen und zu sagen, ey, voll schön, dass es dir geholfen hat, aber ich bin ja keine Fachkraft.
Genau. Also
ich struggle ja selber, deswegen habe ich den Song geschrieben.
Ich versuche es einfach wirklich immer, also ich bin auch jemand, what you see is what you get, so, ne? Ich denke da gar nicht groß drüber nach und versuche einfach die Leute da, weil es ja schön ist, dass sie sich mir öffnen, da abzuholen, wo sie sind. Nehmen auch die Leute in den Arm, wenn sie das möchten. Ich frage dann vorher, aber ich I give hugs so oder lasse das auch zu. Und denn man spürt es dann schon und dann geht man wieder auseinander. Manchmal schreiben die dann noch danach oder so, in welcher schweren Zeit welcher Song die durch eine gewisse Phase gebracht hat in ihrem Leben. Aber ich finde das eigentlich sehr, sehr schön.
Welcher Song ist das, wo du am meisten drauf angesprochen wirst?
Das ist komplett unterschiedlich. Es gibt einmal Today I Choose Violence, da hat sich eine Frau, nachdem sie den Song gehört hat, mehrfach sich von ihrem Mann getrennt und konnte den endlich verlassen irgendwie.
Krass.
Ja, total krass. Citalopram ist natürlich meistens so der Song. Es gibt aber auch I'm Fine, wo Leute sagen, boah, ich habe mir das angehört und ich dachte so, ey, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt irgendwie in meine Kraft kommen. Dann gibt es vom ersten Album noch Phoenix, wo ich das, also einfach ein paar, es gibt wirklich ein paar.
Dann meine Rubrik, die ich jetzt eingeführt habe, hatte ich Bock drauf, weil ich ohne Musik auch nicht mehr da wäre. Mhm. Musik ist mir das Wichtigste im Leben. Welcher Song hat dich in ganz, ganz schweren Zeiten durchgebracht, wo du sagst, so dieser eine Song, der hat wirklich geholfen?
Definiere schwere Zeiten, ne? Schwere Zeiten sind immer so unterschiedlich.
So ein Song, der immer wiederkehrt.
Der mich immer wieder froh macht.
Ja, so in der Phase, wo es dir nicht gut geht.
Ich habe, als es mir das letzte Mal nicht gut ging, weil ich müsste das eingrenzen in Phasen, was mir da geholfen hat. Also mit 14, 15 habe ich irgendwie andere Songs gehört, um mich wieder hochzuholen als jetzt zum Beispiel. Habe ich in der Tat Isolation Berlin total viel gehört. So, die ich auch kenne. We share a drummer, so basically. und die habe ich total gerne gehört. Und Dussmann von Betteroff.
Wie war das, als du die dann kennengelernt hast und hast du denen das gesagt?
Ich kenne die ja schon lange.
Ja.
So, wie gesagt, Simi spielt ja auch bei mir Schlagzeug und ich mag die auch sehr. Ich habe das Tobi neulich gesagt. Wann waren wir da? Im Januar waren wir irgendwo, da waren Tobi und Max und ich habe Tobi das erzählt. Ey, mir ging es dann neulich sehr schlecht und ich habe immer wieder auf Repeat Alles Grau und Serotonin gehört. Und da hat er gesagt, wie schön.
Weil das ist total
der,
toll.
Der ist super lieb. Ja.
Chrissy, ich danke dir vielmals.
Das war wir schon fertig?
Cool. Ich glaube schon. Oder ist dir noch was wichtig?
Nichts, was mir gerade einfallen würde. Ich fand es sehr, sehr schön.
Ich danke dir und habe einen wunderschönen Dreh und ein grandioses, richtig geiles Rock am Ring und Rock im Park Erlebnis.
Vielen, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist ein Herzensprojekt und im Moment noch auf freiwilliger Basis. Ganz viele tolle Menschen helfen mir, diesen Podcast möglich zu machen, wofür ich sehr dankbar bin. Das heißt, wir verdienen kein Geld hiermit. Wenn ihr diesen Podcast wertvoll fandet, dann könnt ihr ihn gerne mit einer PayPal-Spende unterstützen. Auch für Kooperationen könnt ihr mich gerne anschreiben. Für beides gilt dieselbe E-Mail-Adresse hallo@offairpodcast.de. Ohne die folgenden Menschen wäre dieser Podcast aber gar nicht möglich gewesen. Danke an Jan Kuhn für die Produktion, Constanze Kaul für die Beratung und das Logo. Danke an den Fotografen Antoine de Saint-Fall. Außerdem großes Dankeschön an Eva Gina Berkel, Christopher Meyer, Yannick Schockmail, Christoph Walter, Robert Johansson und extra Danke für den positiven Arschtritt von Matze Hilscher, ohne den ich immer noch über diesen Podcast nachdenken würde. Dieser Podcast wurde aufgenommen in den Flux-FM-Studios in Berlin-Kreuzberg. Flux-FM ist ein Independent-Radio- und DJ-Netzwerk in Berlin, tagsüber mit viel neuer Musik und relevanten Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigen, abends mit Club-Sounds aus Berlin. Das Flux-Team kuratiert 30 digitale Programme, unter anderem Alternative-Pop, Electronic Chill-Out, Streams für Workout oder Yoga. Sogar Jazz ist mit dabei. Einfach immer gute Musik für zu Hause oder unterwegs. Zu hören auf fluxfm.de oder in der gratis Flux Music App. Hört doch gerne mal rein.